Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner.
Wir sagen Hallo und guten Abend zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Mehrere Wochen lang vermittelten die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der Hamas. Knapp 7 Wochen nach Beginn des Krieges sollen erstmals für 4 Tage die Waffen schweigen. Ob ein Deal überhaupt zustande kommt, war lange nicht klar. Jetzt war es soweit. Nachdem die vereinbarte Feuerpause am Morgen offiziell begonnen hatte, konnten nun einige israelische Geiseln den Gazastreifen verlassen. Konkret geht es vorerst um 13 Frauen und Kinder, darunter 4 deutsche Staatsbürger. Israel hat im Gegenzug 39 palästinensische Häftlinge entlassen, die Haftstrafen in Israel verbüßten. Es ist die erste von mehreren geplanten Übergaben. Mike Lingenfelser berichtet.
Seit 7 Wochen hat es solche Jubelbilder nicht mehr gegeben in Israel. Der Tag, an dem die ersten Geiseln freikommen. Frei aus den Fängen der Terrororganisation Hamas. Der Moment, als die Geiseln im Konvoi den Gazastreifen verlassen. Angehörige verfolgen live im israelischen Fernsehen, ob ihre Liebsten unter den Freigelassenen sind. Auch Silvia Cunio bangt. Kommen jetzt auch ihre Kinder und ihre Enkel frei? Ja, diese beiden könnten es sein, sagt sie der Reporterin. Es geht um ihre 45-jährige Tochter Danielle und ihre 6-jährige Enkelin Emilia. 2 von insgesamt 8 ihrer Familienmitglieder, die von den Hamas-Terroristen gekidnappt worden waren. Ich will den beiden nur sagen, dass ich sie sehr liebe, nur das. 13 Israelis wurden heute aus Gaza freigelassen. Sie werden nun auf Krankenhäuser in Israel verteilt und psychologisch betreut. Zumindest körperlich scheinen sie unversehrt. Unter ihnen auch 4, die auch einen deutschen Pass haben, wie die beiden Töchter und die Frau von Yoni Asher, der seit 7 Wochen um ihre Freilassung bangen musste. Damit seine Familie freikommt, muss Israel 50 junge palästinensische Gefangene freilassen. Ihnen werden Messerattacken oder das Werfen von Brandbomben vorgeworfen. Auch die Tochter von Ismail und Faika Shahin gehören zu ihnen. Laut Anklage soll die 33-jährige Fatma einen Israeli im besetzten Westjordanland mit einem Messer angegriffen haben. Bei ihrer Festnahme wurde sie schwer verletzt. Ihre Eltern halten sie für unschuldig. Für mich ist das der wichtigste Tag in meinem Leben. Ich sehe meine Tochter im Gefängnis und fühle mich hilflos, besonders weil ich weiß, dass ihr Gesundheitszustand sehr schwierig ist. Am Abend Jubel in Westjordanland, als die ersten Gefangenen entlassen werden. In Tel Aviv, auf dem Platz nahe des Verteidigungsministeriums, den jetzt alle Geiselplatz nennen, feiern neben den Angehörigen der Freigelassenen auch viele Mitfühlende aus der Bevölkerung. In vielen Gesichtern sieht man aber auch gemischte Gefühle, denn die allermeisten Geiseln sind noch immer in Gaza. Auch die Angehörigen von Yair Keshet sind dabei, seine Nichte und sein Neffe. Ich hoffe so sehr, dass meine Liebsten zurückkommen werden. Mein Moment muss noch warten. Jetzt freue ich mich mit denen, die dieses Glück heute schon haben. Dieser Tag ist für Israel eine Verschnaufpause, aber nicht das Ende des Geiseldramas.
Und wir schalten zu Sophie von der Tann nach Tel Aviv. Wie geht's denn den Geiseln? Weißt du etwas zu ihrem Gesundheitszustand?
Erste Gesundheitschecks haben ergeben, dass keiner in einer lebensbedrohlichen Situation ist. Die freigelassenen Geiseln werden jetzt in Krankenhäuser gebracht. Dort finden dann weitere Untersuchungen statt in speziell abgetrennten Bereichen, wo sie auch zum ersten Mal ihre Familien treffen werden. Und dort wird es auch psychologische Betreuung geben. Denn man kann davon ausgehen, dass viele sehr traumatisiert sind von dieser wochenlangen Geiselnahme.
Und weiß man, nach welchen Kriterien die Geiseln ausgewählt werden und wie viele morgen freikommen sollen?
Wir wissen die Kriterien nicht. Was wir wissen ist, wenn wir uns die Gruppe heute anschauen, Das waren Mütter mit Kindern, das waren ältere Frauen. Das waren bis hin auf eine Ausnahme alles Menschen aus einem Kibbutz near Oz, die gemeinsam möglicherweise von dort verschleppt wurden und dann möglicherweise auch gemeinsam gefangen gehalten wurden. Es wurde eine neue Liste für Geiseln, die morgen freikommen sollen, übergeben an Israel. 13 Personen erneut. Die wird aktuell geprüft und dann werden alle Familien angerufen, sowohl diejenigen, deren Angehörige auf dieser Liste stehen, als auch diejenigen, deren Angehörige morgen wohl nicht freikommen werden.
Geht man denn in Israel davon aus, dass am Ende alle Geiseln freigelassen werden?
Das ist auf jeden Fall das Ziel. Allerdings muss man sich auch vor Augen führen, dass nach wie vor mehr als 3/4 der Geiseln nicht Teil von diesem Deal sind, um den es jetzt geht. Und es sind nicht nur Zivilisten in Geiselnahme, sondern auch Soldaten. Und da ist nicht klar, wann und ob die überhaupt freigelassen werden. Und es ist auch nicht klar, ob es unter denjenigen, die verschleppt wurden, auch Tote gibt. Ob tatsächlich alle noch am Leben sind.
Sophie von der Tann aus Tel Aviv, vielen Dank für die Information. Die freigelassenen Geiseln und welche Gefühle diesen Tag begleiten, die Meinung von Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk.
Wie soll man diesen Tag einordnen? Klar, auf der einen Seite ist da eine riesengroße Erleichterung darüber, dass 13 israelische Geiseln und 11 Geiseln aus Asien freigekommen sind. 24 Menschenleben sind gerettet, das ist eine wirklich gute Nachricht. Aber ist der 24. November deshalb ein Tag der Freude? Nein, Freude kann ich heute trotzdem keine empfinden, denn auf der anderen Seite ist da das Wissen, dass sich diese Menschen wohl nie ganz von ihrem Trauma erholen werden. Wir wissen nicht, was die Schlechter der Hamas den Geiseln in den 48 Tagen ihrer Gefangenschaft angetan haben. Was machen 48 Tage Todesangst in einem palästinensischen Verlies mit einem Menschen? Keiner kann das ermessen. Hinzu kommt, viele der israelischen Geiseln, die freikommen, haben Angehörige verloren. Kinder, ihre Eltern, Frauen, ihre Männer. Und wahrscheinlich wissen sie davon noch gar nichts. Israelische Soldaten, die die befreiten Geiseln heute in Empfang nahmen, wurden deshalb psychologisch geschult. Bloß nicht antworten, wenn die Kinder fragen, lebt meine Mama noch? Wo ist mein Papa? Nur ein Detail am heutigen Tag, das einem aber die ganze Grausamkeit der Situation noch einmal vor Augen führt. Und dann ist da ja auch noch das Wissen darüber, dass sich weiterhin über 200 unschuldige Menschen in der Hand der Hamas befinden. In den nächsten Tagen sollen weitere Geiseln freikommen, aber nicht alle. Das perfide Taktieren der Terroristen, es geht weiter. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Waffenpause nur eine Pause bleibt und der Krieg in wenigen Tagen weitergehen wird. Denn Israel kann nicht ruhen, bis auch die letzte Geisel befreit ist.
Die Meinung von Andreas Bachmann. Nachdem die Feuerpause in Gaza begann, machten sich auch hunderte Palästinenserinnen und Palästinenser auf den Weg in ihre Heimatorte, mit der Hoffnung, erstmal vorübergehend zurück in ihr, wenn auch zerstörtes Zuhause zu können. Israel hatte aber ausdrücklich vor einer Rückkehr in den umkämpften Norden gewarnt und betonte, der Krieg werde nach der Pause fortgesetzt. Gerade leben viele Geflohene auf der Straße. So wie die palästinensische Familie, die nach Khan Yunis fliehen musste und die sich heute nach Bani Suhaila aufmachte, um ihren alten Wohnort zu sehen. Hanna Resch.
In circa einer Stunde werden Khalil und seine Frau Sumeyye und deren Kinder wissen, ob ihr Zuhause noch steht, in welchem Zustand es ist. Ein Aufbruch ins Ungewisse. Sie wollen zurück nach Bani Suhaila, in ihre Heimatstadt, knappe 4 Kilometer Richtung Osten in Zentralgaza. Und das nach über einem Monat Obdachlosigkeit. Wir wollen zurück, uns das Haus anschauen, fotografieren, schauen, was wir machen können. In dem Haus kann man wahrscheinlich nicht bleiben, aber wir wollen ein paar Dinge holen, damit wir wenigstens etwas Sauberes essen können. Und danach schauen wir mal. Wir wissen noch nicht, wie die Lage sein wird. Seit einem Monat leben sie hier, auf der Straße, in einem Stadtteil von Khan Yunis, der bisher verschont geblieben ist. Kaum Privatsphäre oder Schutz. Sie mussten fliehen vor den israelischen Bomben. Aber jetzt, um 7 Uhr morgens, beginnt die Feuerpause mit Israel. Und die Familie fühlt sich sicher genug aufzubrechen. An der Grenze zu Ägypten kommen derweil die ersten Laster des Tages mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen an. 200 Lastwagen täglich für die nächsten 4 Tage werden erwartet. Nicht genug für den humanitären Notstand der über 1,5 Millionen Menschen, die vertrieben wurden. Aber eine Verbesserung, die vor der Waffenpause nicht denkbar war. Über dem Süden Gazas segeln Flugblätter zu Boden. Israel warnt Familien, die aus dem Norden geflohen waren, davor, während der Feuerpause nach Hause zurückzukehren. Der Norden sei immer noch eine Kampfzone. Khalil und seine Familie sind mittlerweile da, erkennen ihre einst vertraute Nachbarschaft fast nicht mehr. Du siehst es ja, all die Häuser hier sind nicht mehr da. Gott sei Dank haben wir es rausgeschafft. Und dann kommen sie zu ihrem Haus. Es steht noch, aber was erwartet sie drinnen? Die Decken fehlen in fast allen Räumen. Die Wasserrohre sind zerstört. Doch für Khalil ist klar, ich versuche, das Haus zu reparieren und zu bleiben. Aber die Toiletten sind kaputt und die Wasserversorgung ist kaputt. Das Essen ist nicht mehr gut. Ich versuche, Dinge im Haus zu reparieren, damit wir hier bleiben können. Das ist besser, als auf der Straße zu bleiben. Also ziehen sie wieder ein. Nach den 4 Tagen Feuerpause allerdings müssen sie wahrscheinlich wieder zurück auf die Straße. Dann könnten hier die Kämpfe weitergehen. Ich möchte uns einen Teil des Hauses zurechtmachen, wo wir bleiben können mit einem Badezimmer. Eine Küche ist nicht so wichtig. Ein Minimum an Normalität, zumindest für diese Familie. Zumindest für 4 Tage.
Wir haben es schon am Anfang der Sendung erwähnt, dass dieses Abkommen zustande kam, ist auch Katar zu verdanken. Einem Land am Persischen Golf, das mit seinen Wolkenkratzern westlich anmutet, aber als großer Unterstützer der Hamas gilt. Und dem es tatsächlich dank Erdöl und Erdgas mit viel Geld in den Kassen gelingt, in der Weltpolitik eine Rolle zu spielen. Ramin Sina.
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Katar. Der Emir ließ sich feiern. Sein Land ein Jahr später wieder im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, nicht wegen Sport, sondern wegen katarischer Diplomatie. Hinter den Kulissen mischt das kleine Emirat groß mit in der Weltpolitik. Den Gefangenenaustausch zwischen Israel und Hamas vermitteln die katarischen Herrscher. Hoffentlich hilft uns das Momentum, alle rechtzeitig rauszubekommen und zeitgleich die Not der Menschen in Gaza zu lindern durch diese humanitäre Pause. Unser Ziel ist es natürlich, dass aus diesem Deal ein dauerhafter Waffenstillstand wird. Emir Al-Thani vermittelt immer wieder in regionalen Konflikten. Vor 2 Jahren evakuierte Katar Menschen aus Afghanistan, die vor den Taliban flohen. Dem Emir helfen gute Kontakte zu unterschiedlichen Akteuren der Region, zum Iran, auch zur Hamas, um Anführer Ismail Haniya, der in der katarischen Hauptstadt Doha residiert. Die Hamas soll über Jahre von Katar unterstützt worden sein. Zeitgleich haben die USA ihre größte Militärbasis im Nahen Osten in Katar. Für das aufstrebende Emirat ist die kurzfristige Waffenpause ein Prestigeerfolg. Ob Katar auch zu einer mittel- und langfristigen Lösung beitragen kann, ist aber weiter völlig offen.
Welche strategischen Pläne stecken in dieser Aktentasche? Es ist die Mappe des Bundeskanzlers. Immer eine treue Begleiterin auf den Wegen von Olaf Scholz. Und man wüsste schon gerne, ob darin auf einigen Zetteln auch die Lösungen für die aktuell drängenden Haushaltsprobleme skizziert sind. Immerhin verkündete der Kanzler heute per Videobotschaft, die Menschen müssten sich im Prinzip keine größeren Sorgen machen. Dann aber meldete sich auch der Finanzminister und seine Ankündigung, dass die Strom- und Gaspreisbremsen nicht wie geplant verlängert werden, ja, die gab dann doch Anlass zur Sorge. Alexander Budweg.
Es gibt noch Geld, das der Finanzminister trotz Haushaltskrise verteilen kann. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine neue Sammlermünze mit erzgebirgischem Schwibbogen. Für Christian Lindner dennoch eine willkommene Abwechslung.
Bevor es dann später wieder um das Geld geht, das uns fehlt.
Aufgrund dieses fehlenden Geldes hat der Bundesrat vorerst auch das Wachstumschancengesetz gestoppt. Damit will die Bundesregierung eigentlich Investitionsanreize schaffen und so der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme greifen. Doch die Länder blockieren, weil sie einen Teil der Kosten tragen sollen.
Man muss einfach sehen, damit ist ein Verlust für Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren von sage und schreibe 32 Milliarden Euro verbunden. Wir alle sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht nach Belieben die staatlichen Einnahmen reduzieren können.
Und deshalb ist jetzt der Bundeskanzler gefordert, auch ein klares Wort zu sprechen zur Lage. Was geht noch? Was geht vielleicht auch nicht mehr? und wie kommen wir durch diese schwierige Zeit?
Auf klare Worte des Kanzlers warten nicht nur viele im Bundesrat.
Ich glaube, dass der Bundeskanzler sehr wenig kommuniziert und gerne mehr kommunizieren dürfte mit seinen Mitbürgern.
Die Diskussionen, die sind, die im Grunde genommen die Sorgen, die da sind, werden eigentlich gar nicht interessiert. Ist viel zu wenig.
Im Bundesrat kündigt Kanzleramtsminister Schmidt dann zumindest schon mal ein Statement des Kanzlers an.
Viele unserer Mitbürger und Mitbürger fragen sich, was hat das alles zu bedeuten? Und was für Auswirkungen hat das Urteil auf ihr Leben? Der Bundeskanzler wird dazu gleich im Kanzleramt Stellung nehmen.
Doch schon kurz darauf rudert der Regierungssprecher zurück und korrigiert den Kanzleramtsminister.
Er sprach da von einem Statement. Ich glaube, er hat das Wort Video vergessen. Also es gibt ein Videostatement des Bundeskanzlers, was heute im Laufe des Tages ausgestrahlt werden wird.
Zuvor wird aber noch bekannt, dass Staatssekretär Werner Gatzer in den Ruhestand geschickt wird. Im Finanzministerium war er über viele Jahre einer der Haushaltsarchitekten. Am späten Nachmittag verbreitet das Kanzleramt dann die angekündigte Videobotschaft. Darin spricht Scholz auch über die Strom- und Gaspreisbremse.
Damit in diesem Jahr die Hilfen gesichert sind, werden wir dem Bundestag für das laufende Jahr vorschlagen, die für solche Fälle im Grundgesetz ermöglichte Ausnahme von der Schuldenbremse erneut zu beschließen. Den Haushalt für das nächste Jahr werden wir im Lichte des Urteils genau überarbeiten. Zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt.
Was das für die Strom- und Gaspreisbremse im nächsten Jahr bedeutet, dazu sagt der Kanzler nichts. Dafür aber sein Finanzminister im Radio.
Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Die werden ebenfalls zum 31.12. beendet werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir Anfang des nächsten Jahres eine Notlage bei Strom, Gas und der ökonomischen Tragfähigkeit haben.
Doch dagegen formiert sich umgehend Widerstand in der SPD-Fraktion. Schließlich hatte der Bundestag gerade erst für eine Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremse bis März gestimmt. Wie darauf nun der Kanzler reagiert, dürfte sich am Dienstag zeigen. Dann will er eine Regierungserklärung im Bundestag halten.
Und wir fragen nach bei Alexander Budwig in Berlin. Finanzminister Lindner lässt also die gerade erst verlängerte Strom- und Gaspreisbremse zum Jahresende auslaufen. Wie überraschend kam das?
Also es hat die allermeisten heute hier im politischen Berlin kalt erwischt. Die Ankündigung hat dann auch sofort zu Widerstand oder Widerspruch in der SPD-Fraktion geführt. Manche sprechen da gar von einem Affront des Finanzministers. Die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Mirsch und Huberts, fordern den Finanzminister deshalb jetzt auch auf, die Verlängerung der Strom- und Gaspreisbremsen bis Ende März nächsten Jahres sicherzustellen, so wie es ja der Bundestag erst vor kurzem beschlossen hat. Während die Kanzlerpartei SPD also komplett überrumpelt wurde, stellt sich da ein bisschen die Frage, was denn der Kanzler vorher wusste und ob es eben eine Absprache zwischen Finanzminister und Kanzler gab. An einen Alleingang von Lindner an dieser Stelle ist allerdings auch nicht zu denken.
Die Stimmen in der Regierung und inzwischen auch bei einigen Unionsministerpräsidenten für eine Reform der Schuldenbremse, die häufen sich. Wie stehen die Chancen dafür?
Also das dürfte mit der FDP und dem Finanzminister nach wie vor schwierig werden. Dort pocht man vor allem auf Haushaltskonsolidierung, also erst einmal runter mit den Ausgaben, bevor man neue Schulden macht. Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat deshalb heute auch nochmal betont, dass aus Sicht der Bundesregierung aktuell keine Reform der Schuldenbremse anstünde. Aber dennoch steht die Frage im Raum, wie denn wichtige Zukunftsinvestitionen künftig trotz Schuldenbremse noch möglich sind. Und da gibt es eben den Vorschlag, eine sogenannte Investitionsklausel in die Schuldenbremse einzubauen. Dafür müsste man sie aber eben anfassen. Derweil gibt es aus der Union aber auch noch eine ganz neue Idee. Von dort heißt es, naja, man könnte ja auch ein weiteres Sondervermögen für Investitionen in das Grundgesetz verankern, also vergleichbar mit dem, das es auch schon für die Bundeswehr gibt. Da werden also gerade verschiedenste Wege diskutiert. Wohin sie führen, ist allerdings noch komplett offen.
Alexander Budwig, danke nach Berlin. Schauen wir nach Finnland, dessen Beziehungen zu Russland seit deren Angriff auf die Ukraine ohnehin abgekühlt sind, nun aber noch frostiger werden. Das Land macht gerade seine Grenzen dichter, zumindest die zu Russland. Über 1340 Kilometer zieht sich die gemeinsame Grenze beider Staaten. 8 Übergänge machten bis vor kurzem das Passieren möglich. Jetzt ist nur noch der nördlichste davon, der in Raja-Joiseppi, offen. Die anderen sind geschlossen. Der Grund ist laut finnischer Regierung, dass immer mehr Geflüchtete vor allem aus dem Nahen Osten und Afrika an die Grenze kommen. Helsinki wirft der russischen Seite vor, Migranten ohne Papiere gezielt über die Grenze zu schleusen, um das seit April zur NATO gehörende Finnland zu destabilisieren. Olaf Bock.
Die Grenze nach Finnland ist dicht. Bis auf einen sind inzwischen alle Übergänge von der finnischen Seite geschlossen worden. So soll verhindert werden, dass weiterhin Migranten aus Afghanistan, Syrien oder Jemen reinkommen, um Asyl zu beantragen. Viele bewältigen die letzten Meter vor der Grenze mit offenbar hier gekauften Fahrrädern. Ein seltsames Bild im Winter. Mehr als 600 Einreisen für Asyl zählte die finnische Seite allein in den vergangenen Wochen. Das Ganze sei eine gezielte Aktion Russlands. Das ist keine Frage von Asylsuchenden. Das ist die Frage von hybriden Angriffen und der nationalen Sicherheit. Wir wollen ein klares Signal an Russland schicken. Das muss aufhören. Finnland glaubt, dass Russland bewusst Hilfe leistet bei dem Versuch, in Richtung Grenze zu gelangen. Ungelegen kommt ihnen die Situation auf jeden Fall nicht. Es könnte sich aber auch um eine Verschiebung von Fluchtrouten handeln, meint der Politologe Alexei Yusupov.
Und alleine die Tatsache, dass man Fahrräder an der Grenze zur Verfügung stellt und so einen Bus wirklich fast bis an die Grenze fahren lässt, ist an sich noch kein Beweis dafür, dass die Urheber der Idee im russischen Staatsapparat sitzen. Der Apparat lässt es gewähren, das passt zu den eigenen Zielen.
Will Russland das Nachbarland durch fehlende Kontrollen und Durchlässigkeit destabilisieren? Offiziell zeigt man sich überrascht. Es gab überhaupt keine Gespräche zu den Grenzschließungen. Wir wurden von der finnischen Seite einfach vor die Fakten gestellt. Das russische Fernsehen zeigt Reportagen von den Grenzstationen. Die Botschaft: Finnland weigert sich, hilfesuchenden Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten Zugang zu gewähren. Uns ist sehr kalt und uns geht es nicht gut. Ich hoffe, wir kommen bald rüber über die Grenze. Russland zeigt sich hilfsbereit. Diese Fotos veröffentlichte der Gouverneur von Murmansk. Wir können doch die Menschen nicht in nächtlicher Kälte bei Eis und Schnee ohne Essen und Heizung stehen lassen. Und erst heute hätten sie mehr als 50 Flüchtlinge auf den Weg zum letzten geöffneten Grenzübergang ganz im Norden Finnlands gebracht.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
Ricarda Lang und Omid Nuripur sind als Parteivorsitzende der Grünen bestätigt worden. Auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe wurde die Doppelspitze mit großer Mehrheit wiedergewählt. Lang bekam gut 82% der Stimmen, Nuripur rund 79%. Außerdem schickten die Delegierten die grüne EU-Abgeordnete Terry Reintke als Spitzenkandidatin für die Europawahl ins Rennen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und zugleich weitere Warnstreiks angekündigt. Laut GDL-Chef Wieselski lehnt die Bahn jegliche Verhandlung über einige der Kernforderungen ab, unter anderem die nach einer Verkürzung der Arbeitszeit. Wann die nächsten Warnstreiks beginnen, sagte Wieselski nicht. Tausende Beschäftigte aus Industrieunternehmen mit sehr hohem Energieverbrauch haben heute für staatliche Hilfen demonstriert. Wie hier in Duisburg forderten sie einen subventionierten Strompreis. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE. Gewerkschaften und Unternehmen der Stahl-, Chemie- oder Aluminiumindustrie fordern seit Monaten eine Entlastung der Betriebe bei den Strompreisen. Der wegen Totschlags verurteilte südafrikanische Paralympics-Sprinter Oscar Pistorius wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Der 37-Jährige hat etwa die Hälfte seiner 13-jährigen Haftstrafe abgesessen. Anfang Januar darf er das Gefängnis in Pretoria auf Bewährung verlassen. Pistorius hatte vor 10 Jahren seine Freundin mit mehreren Schüssen durch die Tür getötet. Das Verfahren gegen ihn zog sich über Jahre. 2017 war er schließlich verurteilt worden. Rund ein halbes Jahr nach einer Brandattacke auf Einsatzkräfte in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat der Prozess gegen den Tatverdächtigen begonnen. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Mord in 9 Fällen vorgeworfen. Der 57-Jährige soll im vergangenen Mai in seiner Wohnung Benzin zur Explosion gebracht haben. Mehrere Einsatzkräfte erlitten teils schwerste Verbrennungen.
Früher war der Bauernhof ein Ort harter Arbeit, wie das Korn einzufahren und dreschen oder das Vieh richtig zu versorgen, aber auch immer ein Ort des Zusammenlebens von Mensch und Tier. Die Landwirtschaft hat sich stark verändert, das meiste ist industrieller geworden und die Zahl der traditionellen Höfe nimmt immer mehr ab. Mehr als jeder zehnte Hof musste in den letzten 10 Jahren aufgeben, denn oft fehlt der Nachwuchs. Da ist jeder und jede, die sich für einen Job in der Branche entscheiden, willkommen. Susanna Jalek war mittendrin auf einem Hof im nordrhein-westfälischen Dülmen und hat eine Art Auszubildende begleitet.
Und er packt mich an.
Gehört das dazu, auch mal angepinkelt zu werden?
Ja, natürlich.
Kein Tag ist wie der andere in der Landwirtschaft. 6.30 Uhr am Morgen. Während viele Gleichaltrige noch schlafen, ist Laura Hinsenhofen längst auf den Beinen. Die Schweine versorgen.
Also wir machen das morgens gerne so, dass wir die Ferkel so ein bisschen mit diesem CCM-Mais einstreuen. Das hilft einfach, um die trocken zu halten und so ein bisschen für die Sauberkeit. Und dann streuen wir etwas auf die Liegefläche.
Die 20-Jährige macht eine Ausbildung zur Landwirtin. Das erste Lehrjahr hat sie auf einem Milchviehhof verbracht. Für das zweite hat sie sich bewusst für einen Schweinemastbetrieb entschieden. Hier werden die Schweine konventionell aufgezogen in Boxen. Damit hat sie kein Problem.
Wie ist Ihre Beziehung zu den Schweinen?
Also ich habe auf jeden Fall eine sehr nahe Beziehung zu denen, würde ich sagen. Ich arbeite jeden Tag mit denen und ich habe die auch gern. Ich meine, sie sehen drollig aus. Aber am Ende des Tages muss man einfach sehen, es sind Nutztiere. Man muss da realistisch bei sein und ihre Reise endet am Schlachthof.
Laura arbeitet eng mit ihrem Chef zusammen, Landwirt Michael Uckelmann. Es ist Learning by Doing.
Wir haben keine Lernwerkstatt wie in anderen großen Unternehmen, sondern hier geht's direkt. Ja, in den Stall, ans Tier, an den Trecker.
Auf seinem Hof in Dülmen züchtet und mästet Landwirt Michael Uckelmann nicht nur 6.000 Schweine, sondern er betreibt auch Ackerbau. Laura lernt also säen und ernten und den Umgang mit den verschiedenen Maschinen.
Für mich ist, glaube ich, das Komplizierteste, wirklich mich mit den ganzen Steuergeräten hier irgendwie auseinanderzusetzen. Dass ich nicht so genau weiß, was jetzt auf welchem Knopf passiert, was ich drücken darf, was nicht. Das ist so ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen.
Trotzdem, auch hier muss sie durch, als angehende Landwirtin. Zeit für eine Pause. Laura ist eine von 2 Auszubildenden, die ein Jahr hier sind. Außerdem arbeiten auf dem Hof auch Michael Uckelmanns Frau mit, sein Vater und es gibt 2 Angestellte. 80 Menschen haben sie über die Jahrzehnte hier schon ausgebildet. Michael Uckelmann kann sich keinen besseren Beruf vorstellen. Das will er weitergeben.
Jedes Jahr 1.8. startet man neu. Das ist ja besonders in der Landwirtschaft, dass man immer nur ein Lehrjahr auf den Betrieben ist. Und dann ja, fängt man mit 2 neuen jungen Menschen an und bestreitet das Lehrjahr, kann denen was beibringen. Auf der anderen Seite kann man auch viel von den Auszubildenden mitnehmen, weil die bringen auch neue Ideen rein, bringen auch Erfahrung mit.
Ein bisschen weiter rechts vielleicht.
Landwirtschaft ist Teamwork. Und die Arbeit ist auch körperlich anstrengend. Laura kann es sich nicht anders vorstellen. Sie hat sich nach dem Abitur und einem freiwilligen ökologischen Jahr bewusst für die Ausbildung zur Landwirtin entschieden. Und passt damit zum Trend. Denn während früher vor allem sogenannte Hofnachfolger die Ausbildung gemacht haben, wächst seit Jahren die Zahl der Frauen und Quereinsteiger.
Also man fühlt sich auf jeden Fall so, als würde man, ja wie gesagt, irgendwie was Sinnvolles machen, was den Menschen weiterhilft, weil durch die Landwirtschaft, wir sorgen ja quasi dafür, dass das Essen auf den Tisch kommt. Und ich finde das einfach eine total schöne Arbeit.
4 Tage Hof, 1 Tag Schule. Nächstes Jahr ist Laura fertig mit der Ausbildung. Und dann? Sie möchte auf jeden Fall weiter mit Tieren arbeiten, entweder als Landwirtin oder vielleicht auch als Tierärztin, wenn sie einen Studienplatz bekommt.
Besuchen wir jetzt noch die Ausstellung eines Künstlers, der vor allem durch seine Aktbilder bekannt wurde. Der Italiener Amedeo Modigliani zog Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris, wo der Tag für viele erst in der Nacht anfing. Selbst dort erregten seine Malereien Aufsehen. Als eine Vernissage mit 30 Aktgemälden in einer Galerie eröffnet werden sollte, die direkt gegenüber einer Polizeistation lag, sorgte ein aufgebrachter Kommissar dafür, dass die Ausstellung auch gleich wieder schließen musste. Die Bilder waren dem Polizisten zu freizügig. Aber Modigliani war nicht in erster Linie der skandalträchtige Nacktzeichner. Er malte Frauen, die sich nicht als Objekt empfanden, sondern selbstbestimmt fühlten, wie Jenny Rieger jetzt in der Staatsgalerie in Stuttgart feststellte.
Diese Augen, dieser Blick. Mal tiefsinnig, mal fordernd, immer selbstbewusst. So sind diese Frauen. Starke Wesen allesamt, in Szene gesetzt, auf Leinwand gebannt, von Amedeo Modigliani.
Modigliani hat ein neues Frauenbild befördert. Es sind nicht irgendwelche Ehegattinnen oder Freundinnen oder Töchter, sondern es sind Modeschöpferinnen, Schriftstellerinnen, Verlegerinnen, Malerinnen. Das sind Frauen, die eben entgegen jeder Mode schon in Herrenkleidung rumlaufen, die ein androgynes Frauenbild prägen.
Mit Schlips und kurzen Haaren und immer mit dieser Herausforderung im Blick. Modigliani bildet ab, was ihm in den 1920er Jahren in Paris begegnet. Eine sichtbare Erstarkung der Frau nach dem Ersten Weltkrieg. Und nicht nur ihm, viele Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit finden eine erstaunlich ähnliche Bildsprache. Links Amedeo Modigliani, rechts Gustav Klimt. Die Parallelen verblüffend.
Es ist eine sehr spannende Entdeckung für uns gewesen, dass außer Modigliani auch Künstler in Wien oder Berlin oder Dresden an so einem neuen Menschenbild gearbeitet haben.
Die Ausstellung Moderne Blicke will aufräumen mit dem Bild Modiglianis als trinkfreudigem Bohemian, der nur nackte Pariser Huren malt und inszeniert ihn als Künstler der schonungslosen Direktheit, auch in seinen Akten.
Als Betrachter werde ich so nahe herangerückt, als ob ich mit der Frau im gleichen Bett liegen würde. Es ist ein neuer Blick auf dieses Thema.
Apropos Blick. Direkt, durchdringend, selbstbewusst auch hier. Und dadurch fast skandalöser, fast erotischer als der nackte Körper selbst. Das sind die Frauen von Amedeo Modigliani.
Ja, und jetzt wollen wir noch mal aufs Wochenendwetter schauen. Carsten, wie kalt soll es denn werden?
Es wird vor allem in den Bergen, in den Mittelgebirgen frostig kalt. Und aktuell können wir wirklich über Winterwetter reden. Und das nicht nur in den Bergen, selbst in tieferen Lagen. Deshalb werfen wir direkt mal einen Blick auf die Radarbilder. Da, wo es hier so pink eingefärbt ist, dort schneit es aktuell. Also zum Beispiel gerade im Nordosten auch bis hinunter ins Flachland. Da, wo es blau ist, ist das ganze Regen. Wir sehen hier die letzten zwei Stunden. Und wir sehen, dass gerade im Osten aus Regen immer häufiger Schnee wird. In den Mittelgebirgen oberhalb von 300 Metern schneit es sowieso. Und auch am Alpenrand. Also auch heute gab es wieder einen ziemlich nasskalten Tag und deshalb habe ich mir mal die Frage gestellt, wie nass war eigentlich dieses Jahr 2023? Und wir haben uns die Zahlen rausgesucht an der Wetterstation Hannover als Beispiel. Über das ganze Jahr jeden Tag den Niederschlag aufsummiert von Januar an. Und dort, wo diese schwarze Kurve des Jahres 2023 oberhalb von diesem langjährigen Mittelwert liegt, dort war es nasser als normal. Und wir sehen gerade hier den starken Regenzuwachs in den letzten verregneten Herbstwochen und aktuell könnte das Jahr 2023 gerade im Nordwesten Deutschlands neue Rekorde schreiben. Denn es hebt sich doch ab von den meisten gemessenen anderen Regenjahren. Und wie gesagt, wechselhaft geht es auch am Wochenende weiter. Das Wetter dazu heute Nacht vor allem winterlich. Die Schneeschauer ziehen im Verlauf der Nacht nach Süden. Dahinter reißt es auf. Und morgen früh kann es in der gesamten Osthälfte vorübergehend glatt auf den Straßen werden. Dann kommt das nächste Regen- bzw. Schneefallgebiet heran und zieht vom Westen morgen tagsüber erneut an den Alpenrand, wo es kräftig und länger andauernd schneien wird. Im Norden kann es am Nachmittag aber auch aufreißen, trocken sein. Und ein paar Sonnenstrahlen sind dort auch möglich. Die Temperaturen nachts in der Osthälfte leichter Frost bis minus 4 Grad, im Westen frostfrei. In den Bergen bleibt es frostig. Tagsüber wird es im Westen noch mal milder mit bis zu 8 Grad. Oberhalb von 500 Metern in den Bergen bleibt es auch tagsüber bei leichtem Dauerfrost. Wechselhaft geht es auch am Sonntag und Montag weiter. Dabei gilt, im Westen ist das Ganze eher Regen bei milderen Temperaturen. Im Osten ist es eher Schnee. Und ab Dienstag wird es noch kälter und winterlicher.
Na dann, vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Im ersten geht's hier jetzt mit einem Krimi weiter.
Ja, und zwar mit dem ersten Teil des Thrillers The Suspect, Trügerische Wahrheit.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.